Also Daimler-Benz, Reichsmarktaktien zum Beispiel, könnte man ja sagen, geht da nochmal hin, oder BMW. Ne? Dann sind große Player eingestiegen, die Briefmarkenhändler. Selbst bei Aldi und bei Lidl gab es schön eingepackt im Karton dann deutsche Reichsmarktaktien.
Dass man auch ein Gefühl für die Risiken und Chancen dann halt bekommt. Je höher man denkt, dass man da was gewinnen kann, desto höher sind in der Regel halt auch die Risiken. Und häufig werden sie eben auch schlagend und dann verliert man eben auch Geld.
Wir sind heute in Düsseldorf auf dem Anlegertag mit Martin Zanke, dem Manager der Berliner Wertpapiersammler. Richtig?
Richtig.
Und wir haben hier einen echten Profi, was historische Wertpapiere angeht. Ihr seht auch hier welche hinter uns. Früher war das nämlich nicht einfach mit einem Klick und du hast eine Aktie, sondern du musstest bei der Bank die Aktien zeichnen und hast so historische Wertpapiere bekommen. Wie ging das für dich los, diese Leidenschaft zu entdecken? Wie hat es angefangen bei dir?
Ja, ich habe in der Marketingabteilung von der Bank gearbeitet und hatte Aktien bis dahin nichts zu tun. Und dann habe ich mal die Kollegen in der Wertpapierabteilung kennengelernt und da hingen die amerikanischen Aktien in Kalendern, die die Banken damals ausgegeben haben oder auch Verlage. Ne? Und da habe ich das zum ersten Mal gesehen und war sofort begeistert, auch von der Druckkunst, der Stahlstichkunst, weil ich habe an der Kunstschule studiert, Marketing und Werbung, und habe mich einfach angesprochen. Da bin ich da so reingerutscht ins Sammelgebiet.
Dann hast du angefangen zu sammeln und im Vorgespräch hast du mir schon erzählt, hast du relativ früh verstanden, hey, wenn ich da irgendwie ein bisschen mehr einkaufe, könnte ich auch zum Händler werden und mir das Hobby so ein bisschen finanzieren.
Aber ja, das war auch so, weil die amerikanischen oder internationale Wertpapiere haben mich von Anfang an mehr interessiert als deutsche. Und dann kam der Onlinehandel, ne, mit Alando, und ich bin sogar Alando-Kunde noch, und dann kam eBay USA, und dann habe ich gesehen, okay, wenn du da gleich größere Konvolute kaufst, Päschen, ne, bunte Mischungen oder von einem Stück 10 Stück, da kannst du dir auf dem deutschen eBay dann wieder verkaufen, weil viele wollen an das nicht ran, ne, mit dem Import-Export. Da gab es auch noch kein PayPal. Ich habe dann teilweise mit Bargeld oder mit Traveler-Checks gekauft. Das war nett. Die als an sich auch schon in Wertpapiere sind. Schecks gelten als Wertpapiere. Und die Traveler-Schecks von American Express kennt bald niemand mehr. Das sind sehr schön, sehr schöne Druckstücke.
Wie ist heute der Markt um historische Wertpapiere? Ist es schwierig oder leicht, daran zu kommen und es auch zu verkaufen? Oder ist es natürlich abhängig von dem jeweiligen Papier?
Seit dem Onlinehandel ist es leicht ranzukommen. Man muss nur einen genauen Begriff eingeben und am besten gleich Bildersuche. Dann kann man auch schauen, von welcher Firma oder von welcher Stadt gibt es ein Wertpapier, und findet es den Händler, sei er auf dem eBay oder sei er hat einen eigenen Shop. Es ist denkbar einfach geworden. Ne?
Wie findest du die Entwicklung jetzt heutzutage? Geht es in eine gute Richtung oder bist du so ein bisschen nostalgisch?
Ich habe die Frage auch noch nicht gesamt beantwortet. Ich meine, der Sammlermarkt für historische Wertpapiere leidet genauso wie andere Sammlerthemen darunter, dass nicht mehr so viel gesammelt wird. Obwohl Goethe ja gesagt hat, Sammler sind glückliche Menschen. Aber Sammler sterben aus oder es kommen keine neuen Sammler nach. Ne? Das ist bei manchen Sammelgebieten ist das mehr dramatisch. Ich glaube, bei den Briefmarken ist es ganz böse. Bei Münzen und Banknoten, weil die auch so klein sind und groß aktiv, ne, ist es leichter. Und wir mit den Wertpapieren, weil die auch sind komplexer, die sind größer, die sind viel differenzierter als eine Banknote. Eine Banknote ist immer so einfach. Aber zu uns gehören auch Versicherungspolicen, Anleihen und Aktien sowie alle möglichen Derivate und Mischformen. Ne? Also wir haben so viele Schecks, nicht zu vergessen. Habe ich schon erwähnt. Ein Wechsel ist auch ein Wertpapier, sogar ein sehr demokratisches Wertpapier, weil das die Unternehmen selber herausgeben. Aber ein Wechsel war ja eine Zahlungsverpflichtung. Ohne Banken konnten da Geldgeschäfte gemacht werden. Ne?
Ja. Was ich ganz interessant fand, hast du mir auch im Vorgespräch gesagt, mit den ganzen Aktien in Deutschland, die vor 1942 gezeichnet worden sind, dass da relativ viele im Umlauf sind. Magst du es vielleicht für die Zuschauer hier nochmal kurz erklären?
Ja, das war so, dass die Reichsbank in der Nazizeit hat alle depotführenden Banken dazu gezwungen, die Wertpapiere zentral im Tresor der Reichsbankschatz zu verwahren. Der lag in Ost-Berlin. Da hat dann die DDR-Führung nicht viel damit angefangen, außer dass da auch manchmal bessere Stücke aus der Talerzeit, wertvollere Stücke in den Westen gesuppt sind, weil die DDR war ja chronisch Devisen, hat einen chronischen Devisenbedarf gehabt. Und dann war es halt so, dass man gesagt hat, okay, das soll jetzt mal verwertet werden, und zwar zugunsten eines Rehabilitationsfonds für die Holocaust-Opfer. Und dann gab es da eine Riesenauktion. In mehreren Auktionen, beginnend mit dem Jahr 2000, wurden die je nach Seltenheit und Größe, also wie viel gibt es da von einem, wurden die versteigert. Und dann waren vor allem die deutschen Sammler in der Situation, dass ein Papier, wo früher klar war, da sind vielleicht so und so viele Mundumstück verfügbar, war plötzlich klar, weil im Eisbahnkatalog stand drin, okay, jetzt davon hier in diesem Posten 3500, ne, halt gelocht, damit man die auch unterscheiden kann, damit niemand auf die Idee kommt, da noch jemals sagen, ey, zu der Firma zu gehen. Ne? Also Daimler-Benz, Reichsmarkt-Aktien zum Beispiel, könnte man ja sagen, geh da nochmal hin, oder BMW. Ne? Und wurde der Sammlermarkt also richtig überschwemmt. Dann sind große Player eingestiegen, wie Briefmarkenhändler, selbst bei Aldi und bei Lidl, gab es schön eingepackt im Karton dann deutsche Reichsmark-Aktien. Ja, da ist erstmal einiges durcheinander geraten, aber es gibt so viel im Markt, günstige Einstiegspreise, also ich sehe das positiv, weil ich will, dass viele Leute sammeln, und was uns auch wichtig ist, wichtiger sein sollte, dass wir einfach, wir verstehen uns auch als Finanzedukateure, was sie auch macht. Wir sind die Einzigen, die den Leuten zum Beispiel mal erklären, was ist der Unterschied zwischen der Anleihe und Aktie. Ne? Wir haben hier Papiere, da steht $1,000 drauf. Die Leute sehen, ah, eine Aktie für $1,000. Die lesen aber gar nicht klein. Der Debenture, ne? Bond, ne? Dass es eine Anleihe ist. Damit fängt es ja mal an. Ne?
Ja, spannend. Was ist denn dein Herzensthema? Warum sagst du, interessiert dich das? Warum setzt du dich dafür ein in einem Verein? Und
ja, das ist das. Das muss ich eigentlich aus einem ganz egoistischen Grund erklären, weil das Sammelgebiet ist so klein. Ich engagiere mich da seit über 25 Jahren. Bin Mitglied der International Bond and Share Society, war sogar kurze Zeit dort mal Vorstandsvorsitzender. Und ich glaube, ich bin in Sachen historische Wertpapiere international einer der bestgeknüpften Menschen. Also ich kenne so viel, weil ich auch zu Zonen gehe, zu international, vor allem wie in unseren Nachbarländern. Und ich kenne alle Händler, ich kenne alle großen Sammler, also die reisen. Und wenn man in einem kleinen Sammelgebiet so quasi schon in der Weltklasse mitspielt, dann ist das einfach klasse. Ja? Also es ist, ja.
Super.
Ja.
Abschließend.
Ein Nischenprodukt, ja, weil man halt auch mit schmalem Taler anfangen kann.
Ja.
Und selbst sehr dekorative Stücke, die über 150 Jahre alt sind, wenn man entsprechend zum Wurmshop kann man günstig schießen und man kann sich da eine Sammlung aufbauen.
Ist das was, wo du sagst, das ist eine Investmentmöglichkeit, oder ist das eher was fürs Herz?
So, ja, das sollte wie viele Hobbys in jedes Sammelgebiet, sollte das erstmal unter dem Spaßfaktor, und das ist ein, ja, dass es einem Freude macht. Also genauso wie die Aufbereitung eines Oldtimers oder das Fahren eines Oldtimers, wenn wir hier in diesem schönen Ambiente sind. Wobei es viele Oldtimer gibt, wo relativ berechenbar ist, dass man die in 20 Jahren für sogar noch mehr weiterverkaufen kann. Das kann man natürlich so machen. Also bei historischen Wertpapieren müsste man dann sofort ins hochpreisige Segment mit Unterschriften. Ne? Charlie Chaplin, Goethe, Rockefeller, Vanderbilt, you name it. J.P. Morgan, ne? Habe ich auch. Sind hier drüben, habe ich auch ein Papier mit Unterschrift, gebe ich aber nicht her. Zu einer meiner Sammlungen gehört. Das kann man machen, aber wenn man das macht, dann kauft man, wenn man das will, kauft man besser einen Fonds. Gut. Man muss, also das ist Quatsch, weil da müsste man sich ja erst einfummeln und sich kundig machen. Ne?
Was mich jetzt noch interessiert, was ist dann so ein Papier wert mit so einer bekannten Unterschrift von Rockefeller, von J.P. Morgan?
Ja, was ist das Papier wert? Das ist der Preis, der im Moment bezahlt wird in der Auktion. Ne? Und was den Dauerwitz in der Auktion, da sagt der eine, das ist das Papier doch nie wert. Und da sagt der Auktionator, doch, aber das habe ich ja gerade zugeschlagen. Ne? Was ist das wert? Das ist Wert und Preis, das ist so relativ.
Kannst du uns da so einen Rahmen geben? Eine Zahl von bis circa?
Autografen.
zum Beispiel?
Ja, es kommt auf die Verfügbarkeit an. Also amerikanische Autografen kriegt man schon von zweistelligen Betrag. Aber den Chaplin, wenn der überhaupt noch verfügbar ist, also fünfstellig. Und es sind auch schon Papiere für 50.000, für 100.000 Euro zugeschlagen. Und teilweise nicht mal unbedingt mit Unterschrift. Aber wenn die museal sind, wenn es Unikate sind, ne, dann kommen solche Preise zustande.
Spannend,
ja. Also zum Beispiel die erste bekannte italienische Aktie hat ein guter Freund von mir letztes Jahr für 16.000 Euro in Bologna versteigert. Und den Händler kenne ich, also den Käufer kenne ich auch. Der macht überwiegend Kunst. Ja. Das ist genau, das ist der Herr Weng, Weng Fine Arts. Der ist sogar börsennotiert.
Ja, deine Leidenschaft ist es auch, historische Wertpapiere zu sammeln, auch zu handeln. Du hast mir erzählt, du hast jetzt auch im Sortiment Münzen, alte Währungen. Wie bist du darauf gekommen?
Ja, also ich gehe jetzt mal ganz weit zurück, als ich noch ein ganz junger Bengel halt war, so um die 18, Boris Becker, ungefähr gleiches Alter. Er hat damals Wimbledon gewonnen und wurde ausgestattet von der Firma Puma. Und Puma ist kurz davor halt an die Börse gegangen. Und der Aktienkurs ist halt mächtig durch die Decke gegangen, durch diesen Gewinn. Weil jeder Junge, jedes Mädchen in Deutschland wollte jetzt auch einen Puma-Tennisschläger haben, Puma-Schuhe haben und so weiter. Und da habe ich dann halt für mich gesehen, da kann man mit einem wenig Glück eben relativ schnell viel Geld verdienen. Und ja, ich war halt noch jung und ich sehe es halt heute auch bei meinen Kindern. Ne? Die sprechen halt heute auch vom passiven Einkommen und interessieren sich auch sehr für den Börsenmarkt, ne? Wo man also Geld investiert, in der Hoffnung natürlich relativ schnell mehr Geld halt daraus zu machen. Das war für mich damals interessant und war quasi meine Initialzündung für das Thema Börse und ging dann sogar so weit, dass ich hinterher BWL studiert habe, Börsenwesen als Schwerpunkt halt auch hatte. Und irgendwann, weil du fragtest ja auch, wie ich zu den historischen Wertpapieren gekommen bin, habe ich dann halt auch mal gesehen, dass es eben Verbriefungen eben auch gibt, die quasi wie eine gestempelte Briefmarke eigentlich keinen inneren Wert mehr haben, aber die einfach tolle Abbildungen, so wie hier dieses chinesische Stück, was halt sehr, sehr hübsch halt auch so ist. Ja, und dann gibt es halt auch Firmen, die man so kennt, wie hier eine VW oder so, mit Firmenabbildungen und Ähnlichem. Und das fand ich halt interessant. Dann kam ich irgendwann nach Berlin, da habe ich Martin kennengelernt, der halt damals diesen Sammlerclub eben hatte. Und da habe ich erstmal gesehen, wie groß dieser Markt eigentlich ist. Ich würde sagen, Dunkelziffer, 20.000 Papiere nur aus Deutschland und weltweit. Ja, ich weiß nicht, ob es in die Millionen geht, aber kann ich mir durchaus vorstellen. Ja, also es ist ein interessantes Sammelgebiet. Ja, aber eigentlich war die Initialzündung war quasi über den realen Börsenmarkt, dass ich halt auch selbst Aktien gekauft habe.
War dann Puma dein erstes Investment auch?
Puma war nicht mein erstes Investment, weil der Kurs war einfach schon weggelaufen. Aber es war, wie gesagt, meine Initialzündung. Mein erstes Investment war seinerzeit die Coop, damals so eine Warenhaus-Lebensmittelkette. Die sind halt an die Börse gegangen und ich habe halt die Erstemission damals gekauft. Ich weiß es noch genau, das war nämlich vor dem ersten großen Börsencrash 1989 oder 87, weiß ich nicht mehr. Das heißt, ich habe sie gekauft.
War Donnerstag?
Ja, Freitag, glaube ich. Aber genau, so war es in der Richtung. Und dann sind die Kurse richtig abgeschmiert. Klingt jetzt für mich aufs erste Hören ein bisschen schrecklich, aber ich habe natürlich die Chance genutzt und konnte damals schöne Werte wie Daimler, Mercedes, BMW, also Daimler und Mercedes waren damals noch zwei Companies an der Börse, oder auch eine Deutsche Bank und ähnliches, dann zu einem sehr günstigen Preis halt einkaufen und irgendwann drehte das ja auch alles wieder nach oben. Und ja, also eigentlich ein perfekter Zeitpunkt, bis auf die Coop, aber alles, was danach dann halt kam.
Ich verstehe. Bei uns im Podcast in unserer zweiten Staffel geht es darum, wie man die ersten 10.000 Euro aufbaut. Was denkst du, wie wichtig ist es, sich auch Ziele zu setzen, gerade als junger Mensch, um seine finanziellen Ziele zu erreichen?
Also, wenn wir das jetzt alles mal auf das Thema Aktie dann hier halt auch beziehen, vielleicht eins vorweg, das Entscheidende ist, eine Aktie ist natürlich hochspekulativ auf der einen Seite. Also man kann natürlich versuchen, so wie meine Jungs halt auch, ganz schnell die ersten Millionen zu machen. In der Regel ist das eher zum Scheitern verurteilt. Also von daher, ich musste das auch lernen. Ich war als junger Mensch halt auch eher, dass ich eher hochspekulativ, also nach diesen Standardwerten, von denen ich gerade gesprochen habe, war ich sehr schnell bei japanischen Optionsscheinen. Und da war das Geld eher schnell weg, als dass es sich vermehrt hat. Erst mit der Zeit reifte es halt auch in mir, eher solidere Investments dann halt zu suchen. Und mein Weg heute, und das ist halt auch der, den ich einfach empfehlen kann, ist, sucht euch solide Unternehmen, die auch ein Geschäftsmodell haben, was schon seit 20 Jahren womöglich oder noch länger funktioniert, wo man auch heute sagt, die wird es auch in 20 Jahren noch geben. Und ich habe meinen Schwerpunkt halt gewählt, dass ich insbesondere Dividendenpapiere mir suche, die also heute schon eine vernünftige Dividendenrendite haben und idealerweise auch jedes Jahr ein bisschen mehr draufpacken. Und dann ist es einfach eine Frage des Wartens, ne, Geduld haben, und dann wird sich das alles schon entsprechend entwickeln. Und ich muss sagen, ich habe ja Ende 90er oder Ende der 80er Jahre angefangen. Heute haben wir ja nochmal ganz andere Möglichkeiten. Also ich kann ansonsten nur sehr mit empfehlen, dass man in ETFs investiert. Da hat man schon automatisch die sehr breite Streuung. Man kann über die bekannten Broker, die es halt so gibt, oder Finanzfirmen, kann man ja auch monatlich 50 Euro, 100 Euro oder sowas halt machen. Also seid konsequent und macht einen Sparplan über, sag ich mal, ausgesuchte ETFs, zum Beispiel halt auch mit den Schwerpunkten, zum Beispiel Dividendenrendite. Und dann zieht das durch, jeden Monat den gleichen Betrag, und dann wird das schon was mit den ersten 10.000 Euro.
Was denkst du, wie sieht so ein gutes Beginnerportfolio aus?
Also ich glaube, wenn man denn am Anfang erstmal den Schwerpunkt wirklich über die ETFs halt wählt und sich da nach eigenem Gusto und auch verschiedene Schwerpunkte halt wählt, ich könnte mir da halt so vorstellen, dann nimmt man halt so einen Dividendenschwerpunkt als eines, dann nimmt man halt den MSCI World zum Beispiel dazu, ne, wo man halt sehr breit aufgestellt ist und somit halt weltweit abgedeckt ist. Und dann kann man vielleicht noch nach eigenem Gusto halt sagen, ich nehme nochmal vielleicht Deutschland dazu, weil wir eben aus Deutschland kommen, oder man nimmt den Euro Stoxx 50 dazu, einen ETF. Dann hat man wirklich, ist man sehr breit aufgestellt und minimiert dadurch halt schon entsprechend halt die Risiken. Und erst wenn man, sag mal, über die Jahre mehr Gefühl dafür bekommt, dann halt auch gerne ein bisschen in Einzelwerte investieren, wenn man die Märkte halt ein bisschen besser noch auch so kennengelernt hat. Aber ich sag mal, gerade so in der Startphase würde ich sagen, stellt euch breit auf über ETFs. Und wenn ihr zocken wollt, macht es gerne auch, tue ich auch, heute noch. Aber dann halt wirklich mit kleineren Summen und probiert euch da ein bisschen aus. Dass man auch ein Gefühl für die Risiken und Chancen dann halt bekommt, weil neben den Chancen, wie gerade schon gesagt, gibt es halt auch die Risiken. Und je höher man denkt, dass man da was gewinnen kann, desto höher sind in der Regel halt auch die Risiken. Und häufig werden sie eben auch schlagend und dann verliert man eben auch Geld.
Ich höre raus, du bist ein Dividenden-Fan. Jetzt hast du auch gerade das Wort Risiko benutzt. Dividenden, passives Einkommen ist ein Buzzword, das meine Generation ganz toll findet, wo man sich langfristig auch was aufbauen kann. Aber gibt es da vielleicht auch Risiken bei Titeln mit einer hohen Dividendenrendite zum Beispiel?
Naja, wir haben ja jetzt hier wieder genau das, was ich gerade gesagt habe. Wenn ich den ETF kaufe, dann kaufe ich ja quasi ein Basket oder halt sozusagen gleich ganz viele Aktien auf einmal. Das heißt, selbst wenn eine einzelne aus diesem Korb dann halt abschmiert, wird das ja von den anderen dann halt aufgefangen. Also man sollte vielleicht, wenn man so einen ETF sich dann kauft, schauen, dass vielleicht, ich sag mal, da kein Wert überproportional drin ist mit 50% oder 40% Anteil. Ja, und man kann sich das ja auf einschlägigen Seiten halt auch alles im Vorfeld genau anschauen. Und also von daher, deshalb sage ich, empfehle ich ja eher, in den ETF zu gehen und sich den natürlich auch anzuschauen. Aber jetzt einzelne Dividendenpapiere sich rauszuschauen, bloß weil sie vielleicht gerade 10% Dividende versprechen und dann investiere ich dort mein Geld. Es hat ja einen Grund, warum man dort 10% bekommt, obwohl die eigentliche Marktrendite, wenn ich mein Geld im festverzinslichen Anlage bei 2% ist, das zeigt ja schon,
ne, wie hoch das Risiko sein muss, um die Rendite zu holen.
Genau.
Wenn du einen Tipp hättest an jemand da draußen, der gerade dabei ist, die ersten 10.000 Euro aufzubauen, was wäre dein Tipp? Vielleicht mit Blick in die Kamera,
wenn du magst. Naja, eigentlich habe ich meine Vorgehensweise und meinen Tipp ja gerade erläutert. Also, habt Geduld, lasst euch Zeit, guckt, dass ihr euch breit aufstellt und überlegt, was ihr da tut, und gebt dem Ganzen halt einfach Geduld. Das ist super.
Ja, vielen Dank dir.
Sehr gerne.